Lobpreis für die Anbetung, dafür, dass wir gemeinsam Gott groß machen dürfen für den, wer er ist. Und ich liebe das, mir im Lobpreis bewusst zu machen. Und ich danke jeden Einzelnen, der auch uns als Prediger im Gebet begleitet, weil ich merke immer wieder, wie Predigten auch herausfordern, wie Nervosität da ist und wie es nicht immer einfach ist, sich auch hier vorne von Gott gebrauchen zu lassen. Deswegen danke an jeden Einzelnen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Das war der erste Vers, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben in den letzten beiden Predigten, nochmal stärker in der letzten Predigt. Und heute geht es in den zweiten Vers hinein, in den zweiten Vers von dem Wesen von Jahwe. Und da heißt es dann: der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Das ist das Wesen unseres Gottes. Und in diesem Namen steckt so viel drin, was mich hoffen lässt, aber auch was mich nacheifern lässt und was mich herausfordert. Ich habe euch was mitgebracht, ein Bild, was uns jetzt durch die Predigt hindurch begleiten wird. Dieses Glasgefäß, diese Vase, die soll ein Stück weit mein Herz widerspiegeln. Mein Herz, vielleicht auch dein Herz widerspiegeln. Und mein Wunsch ist es, dass wir voll werden von den Wesenszügen Jahwes. In der letzten Predigt habe ich von den Wesenszügen der Barmherzigkeit geredet. Ich habe von dem Wesenszug der Gnade Gottes geredet. Von dem Wesenszug der Geduld, langsam zum Zorn und der Treue. Treue und Gnade, ein Bundesschwur Jahwes, den er an uns bewahren möchte. Und heute geht es weiter mit den letzten beiden Wesenszügen. Mit dem Wesenszug der Vergebung und mit dem Wesenszug der Gerechtigkeit. Und es wird heute die letzte Predigt der Serie sein, der Name Gottes. Heute stellen wir uns endlich diesen Vers 7, den ich die letzten Male immer so ein bisschen hinausgezögert habe, euch um Geduld gebeten habe. Ein Vers, der unglaublich gewaltige Ausmaße aufzeigt, mich aber auch ebenso herausfordert. Ah, na klar, anmachen macht Sinn. Und ich will versuchen, heute ein Stück weit diese Spannung mal anzugucken, die dieser Vers mit sich bringt. Aber ich habe nicht den Anspruch, diese Spannung ganz aufzuheben. Gott lässt Schuld keineswegs ungestraft. Da wird mir persönlich schon ein bisschen mulmig, weil auch ich Sünder bin, weil auch ich schuldig werde. Und er sucht die Schuld der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern. Ist das denn gerecht? Wie darf ich das bitte schön verstehen? Der Vers ist wirklich nicht so einfach zu verstehen. Doch dazu komme ich gleich. Ich fange wie immer chronologisch an. Am Anfang von Vers 7, da heißt es: der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Bevor der Vers schwieriger wird, startet er mit einer Verheißung. Und mal wieder ist hier von der Hesed-Gnade, von der Bundestreue Jahwes die Rede. Und an dieser Stelle wird etwas Schönes sichtbar. Unabhängig davon, ob wir dieser Bundestreue gerecht werden. Jahwe bewahrt seine Gnade. Im Hebräischen steht hier Nazar. Und es bedeutet behüten oder auch bewachen. Gott hört nicht auf, Gnade zu erweisen. Sie ist ihm wie ein kostbarer Schatz. Ein Teil seines Wesens, welcher auf gar keinen Fall über die Zeiten, über die Welt hinweg verloren gehen wird. Und David schreibt im Psalm 40 davon, dass er von seinen alten Sünden eingeholt wurde, dass Menschen sich gegen ihn stellen und ihm Böses wollen. Und dann in Vers 12 lesen wir: Du, Herr, wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen. Auch hier wieder dieser Begriff Nazar. Deine Gnade und deine Treue werden mein ständiger Schutz sein. Und ich finde es beeindruckend, wie fordernd David hier spricht. Das ist keine Bitte, sondern David fordert ganz einfach das ein, was durch das Wesen Gottes ihm zusteht. Während ich im Gebet oft zaghaft so ein bisschen um Gottes Schutz, um Gottes Bewahrung bitte, in Klammern, das sagt einiges über meine Prägung aus, ist David jemand, der seinen Selbstwert aus dem Wesen Jahwes zieht. Weshalb er es für selbstverständlich nimmt, dass Gott ihn bewahrt, trotz all seiner Sünden, trotz all der Schwere, die in seinem Leben war und die in seinem Leben noch kommen wird. Und Jahwe lädt uns ein, mit der gleichen Selbstverständlichkeit seine Hasset-Gnade einzufordern. Wieso? Weil sie uns durch sein Wesen als Kinder Gottes zusteht. Die Schwierigkeit, die ich dabei oft eher sehe, liegt eher an meinen Selbstzweifeln. Ich habe Zweifel an meinen eigenen Wert. Solange wie ich mich dagegen wehre, diese Selbstzweifel abzulegen, werde ich mich selbst nie ganz als Kind Gottes ansehen können. Gott bewahrt seine Gnade. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das mag sein, aber dann zähle ich nicht zu diesen Auserwählten, zu diesem auserwählten Kreis, den er seine Gnade bewahrt. Doch tust du. Denn es heißt, der Gnade bewahrt an Tausenden. Ja, bewahrt seine Gnade an dir persönlich. Und seine bewahrende Gnade geht ausnahmslos jedem, der sich ihm von ganzem Herzen zuwendet. Und es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen, bevor wir in diesem Vers weitergehen. Weil das Folgende auf diese Verheißung aufbaut. Vergessen wir diese Zusage, vergessen wir auch den Vers 6. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Dann kann uns der Rest von Vers 7 durchaus Angst machen. Oder wir werden ihn als überholt, als unbedeutend abtun, weil er uns auch zu sehr abschreckt. Schauen wir einfach mal weiter, Stück für Stück. Da heißt es dann, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Ein kleines Missverständnis, welches unter Christen kursieren kann, ist, dass Vergebung erst mit Jesus kam. Jedoch stimmt das schlicht und ergreifend nicht. Es würde der heilenden Kraft Gottes nicht gerecht werden. Wir sollten uns davor hüten, alle Vergebung im Alten Testament vom Wesen Gottes her ausgesprochen wird, allein durch das Kreuz zu sehen. Das wäre für die Menschen im Alten Testament, die das Kreuz nicht kannten, für die das Kreuz kein Begriff war, wo Jesus erst in Hunderten oder Tausenden Jahren gekommen ist, überhaupt kein Trost. Ich vergebe euch in 1000 Jahren, na vielen Dank. Gott, Jahwe, dieser Gott, ist ein vergebender Gott. Ein Wesenszug, sein Charakter, der hier deutlich wird. Und seine Vergebung kam nicht erst mit Jesus. Aber spätestens durch Jesus kann auch ich sie heute nicht mehr ignorieren. Im Deutschen steht hier das Wort vergibt. Und im Hebräischen, da wird es nochmals deutlicher, was damit gemeint ist. Ähnliches Wort wie gerade eben auch, diesmal nur mit S und mit ohne R. Da heißt es Nasa, nicht Nazar, sondern Nasa. Und es bedeutet erheben, tragen oder nehmen. Kleiner Spoiler, genau das wird am Kreuz sichtbar. Jesus hebt die Sünde auf seine Schulter. Er trägt sie und er nimmt sie weg. Nasa macht deutlich, egal was du verbockt hast in deinem Leben, es wird dir abgenommen werden. Es bleibt nichts mehr übrig. Johannes der Täufer, der spricht über Jesus in Johannes 1 Folgendes aus: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Fühlen wir das, dass er unsere Sünde wegnimmt? Ich weiß nicht, wie es euch gerade eben geht, mit welchen Sorgen, mit welchen Problemen, mit welcher Schwere ihr hergekommen seid. Spürt ihr das? Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er nimmt sie weg. Und viele Christen verstehen tatsächlich nicht, wie das geht, weil Ablegen und Loslassen der menschlichen Natur widerspricht. Du bleibst so lange ein Sklave von Sünde, wie du nicht gelernt hast, sie loszulassen. Und aus diesem Grund bieten wir hier in der Gnadenkirche auch übrigens Seelsorge an, bieten wir Mentoring an, bieten wir das Gebet der Ältesten an, die zu euch nach Hause kommen können, bieten wir Gebet unterm Kreuz an und vieles mehr. Und all das dient dazu, dass Jesus alles, was unser Herz schwer macht, wegnehmen möchte. Und die drei gängigsten Begriffe für das Ausmaß von menschlichem Versagen, die werden hier in diesem Vers benannt. Es geht um Schuld, Sünde und um Vergehen. Schuld im Hebräischen Avon, schuldig die Aussprache, ich bin im Hebräischen nicht ganz so mächtig, aber das ist in dieser Situation okay. Avon bedeutet einfach nur, es ist wie ein Oberbegriff, der jede Art von schlechtem Verhalten zusammenfasst. Vergehen wird von Pessa abgeleitet. Pessa kommt uns vielleicht bekannt vor, der Begriff im Hebräischen. Pessa Lam, das Pessa-Fest, bedeutet, das Gesetz zu brechen. Es handelt sich hierbei um ein juristisches Wort, was im Gerichtssaal verwendet wird, wenn jemand klar gegen Gottes Gebote verstoßen hat. Und Sünde, Hatat, bedeutet so viel wie Ziel verfehlt. Und damals ging es nicht nur um moralisches Fehlverhalten, sondern schlichtweg um die Tatsache, du lebst nicht in dem, wozu du bestimmt bist. Du hast das Ziel verfehlt. Wie beim Bogenschießen, der schießt, um die Zielscheibe zu treffen, aber dein Pfeil geht ins Leere. Dann hättest du es auch bleiben lassen können. Sünde bedeutet, du lebst nicht in dem, wozu du bestimmt worden bist. Und diese drei Worte wollen einfach nur die Bandbreite dessen abdecken, wo wir menschlich immer wieder an unsere Grenzen kommen. Versagen, Liebe in uns und miteinander zu begegnen, wo wir einander verletzen. Und jedoch soll uns diese Aufzählung nicht in Schuldgefühle verfallen lassen, sondern sie soll vielmehr deutlich machen, es ist absolut egal, worin du gescheitert bist. Keine dieser Aufzählungen hält der Vergebung Jahwes stand. Wenn du in dein Leben blickst und merkst, ja, es gibt diesen einen Punkt, diese eine Tat, dieses eine Wort, was auch immer, wo ich immer wieder versage, dann möchte ich auch hier aussprechen, diese Aufzählung von Schuld, Vergehen und Sünde, dass Jahwe diese vergibt, steht über alles in deinem Leben. Der Prophet Micha, der macht das in seinem Buch sehr schön deutlich. Da heißt es in Micha 7, Vers 18 und 19, sehr poetisch formuliert er das: Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern sich daran freut, wenn er barmherzig sein kann? Er wird sich wieder über uns erbarmen. Alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins Meer werfen. Wenn Gottes Vergebung wie ein tiefes Meer ist, in dem ich all meine Verfehlungen werfen kann, dann drückt das nichts anderes aus, als dass meine Sünde nach dem Bekennen bei Gott, in Gottes Augen, keine Rolle mehr spielt. Und wenn sie bei Gott keine Rolle mehr spielt, dann darf ich auch selber loslassen. Bis hierhin ist das Wesen Gottes doch eigentlich richtig gut. Ich glaube, die meisten von uns, die würden das bis zu der Stelle mit Wohlwollen unterschreiben. Schwieriger wird es jetzt mit der nächsten Eigenschaft. Da heißt es, aber keineswegs ungestraft lässt. Wie jetzt? Er vergibt, aber er lässt sie keineswegs ungestraft. Jahwe ist von Natur aus ein vergebender Gott, aber er ist auch gleichzeitig ein gerechter Gott. Und seine Gerechtigkeit, die ist erstmal unangenehm für uns. Jahwe ist ein Gott, der die Schuldigen nicht einfach so laufen lässt. Und ich will hier mal zwischen zwei Menschengruppen unterscheiden. Es gibt Menschen, die nicht wahrhaben wollen, dass sie schuldig geworden sind. Und es gibt Menschen, denen es gleichgültig ist, dass sie schuldig geworden sind. Die, die nicht wahrhaben wollen, das sind Menschen, die bestreiten, dass sie Vergebung überhaupt nötig haben. Die Vorstellung, dass alle Menschen etwas zutiefst Böses in sich haben, dass alle Menschen gesündigt haben und deswegen die Herrlichkeit Gottes verloren haben, wie wir das in Römer 3, Vers 23 lesen, diese Vorstellung, die passt nicht in unsere heutige Zeit hinein. Sie gilt als ein Stempel, als ein Überbleibsel unserer christlichen kulturellen Prägung. Und kein Vorwurf im säkularen Kontext ist schlimmer, als dass alle gesündigt haben. Jeder ist ein Sünder. Wir Menschen, wir tun uns schwer damit, dass wir alle für das Übel dieser Welt verantwortlich sein sollen. Wir sind gut darin geworden, die Schuld lieber bei anderen zu suchen. Die Frau, die du mir gegeben hast. Ob das der Ehepartner ist, ob das die Eltern sind, die schuld sind, ob das die Flüchtlinge sind, die schuld sind, ob das die Moslems sind, die schuld sind, Religion, Kapitalismus, egal bei welchem Thema, Wirtschaft, Terrorismus, Gesundheit, es geht in der Regel immer darum, dass jemand anderes schuld ist. Und dieses ständige Abstreiten des eigenen Anteils, das führt zu tiefen Gräben auch in unserer Gesellschaft. Du brauchst nur mal die Frage zu stellen, hey, bist du eher links oder eher rechts politisch gesehen? Egal, was du antwortest, Menschen werden dich für deine Zuordnung verachten und werden einen Graben zwischen dir und ihnen ziehen, ob der nun sichtbar oder unsichtbar ist. Doch welcher Graben viel fataler ist, ist der, der zu Gott entsteht. Wenn ich die Schuld immer nur bei anderen suche. Gottes Vergebung kann niemand empfangen, der nicht erkennt oder wahrhaben will, dass er oder sie schuldig geworden ist. Und das Thema Gleichgültigkeit, es gibt Menschen, die sich ihrer Verkorkstheit sehr wohl bewusst sind, es ihnen aber schlichtweg egal ist. Im Gegenteil, oftmals haben sie sogar Freude daran, andere Menschen zu verletzen. Ob du es nicht wahrhaben willst oder demgegenüber mit Gleichgültigkeit begegnest, Jahwe verschließt seine Augen vor keiner der beiden Seiten. Jahwe ist ein Gott der Gerechtigkeit, ein Gott der Zedaka. Wie Markus Liebel uns das vor 3 Wochen schon aufgezeigt hat. Auch das, Gerechtigkeit, ist ein Wesen Jahwes, was wir in diesen beiden Versen hier lesen dürfen. Und es ist wohl die Eigenschaft seines Wesens, die die größte Spannung auch in mir selbst auslöst. Jahwe lässt Schuld keineswegs ungestraft. Das löst etwas Ungutes aus. Es ist nicht einfach zu verkraften, wenn man selbst zu den Menschen gehört, die sündigen. Doch, und das ist der springende Punkt in diesem Wesenszug Jahwes, bei Jahwes Gerechtigkeit geht es nicht um Rache oder Vergeltung, sondern es geht um Heilung und Erneuerung. So schmerzhaft das auch sein muss, bei Jahwes Gerechtigkeit geht es nicht um Rache oder Vergeltung, sondern um Heilung und Erneuerung. Zumindest ist das meine Überzeugung, das mögen andere vielleicht anders sehen, aber ich glaube, dass Gott seine Welt heilen und erneuern möchte. Siehe, ich mache alles neu. Jahreslosung über diesem Jahr. Und deswegen ist seine Gerechtigkeit nicht streng und unnachgiebig, sondern auch flexibel. Wenn wir umkehren, reagiert Jahwe immer mit Erbarmen und Gnade. Wenn wir jedoch nicht umkehren, dann wird er nicht lange warten, bis er unserem Terror ein Ende setzen wird. Im letzten Teil vom Vers 7 wird die Gerechtigkeit Gottes noch sichtbarer. Da heißt es, sondern der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Kurze Anmerkung zu dem Begriff Väter, der hier verwendet wird, weil die Väter aufgrund der damaligen patriarchalen Stellung, also die Verantwortung für die ganze Familie hatten, alles, was in der Familie falsch gelaufen ist, das kommt auf den Vater zurück. Das war damals so gang und gäbe. Der Vater steht für den Ruf der Familie. Aufgrund unserer heutigen Zeit und unseres heutigen Familiensystems können wir also hier auch genauso gut die Mütter mit einbeziehen, die ebenso in dieser Verantwortung stehen, Verantwortung für die Familie tragen. Manchmal sogar, wenn wir beim klassischen Rollenbild bleiben mit der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich zu Hause um die Familie, um die Kinder, um die Erziehung, da hat die Frau sogar noch eine viel größere Verantwortung. So viel einfach mal kurz dazu vorweg. Gott spricht in seinem Wesen einen sehr empfindlichen Punkt für uns Menschen an, und zwar langfristige Folgen, die Sünden haben können. Und das ist erstmal heftig. In seiner Selbstoffenbarung droppt er auf einmal so eine Aussage, die ganz anders ist als die Wesenszüge vorher. Wieso? Es wirkt für mich ein Stück weit wie ein Widerspruch in seiner Gerechtigkeit. Wenn Gott gerecht ist, wenn Gott Zedaka ist, dann sollte er doch dafür sorgen, dass jeder die Verantwortung seiner eigenen Sünde tragen muss. Zumindest ist das meine Vorstellung von Gerechtigkeit. Doch wirkt dieser Vers nicht so, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ich möchte gerne zwei weitere Verse hinzuziehen, die diese Aussage über Jahwes Wesen noch ein bisschen besser entschlüsseln können. Da lesen wir in 5. Mose 24, Eltern dürfen nicht für die Sünden ihrer Kinder und Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern mit dem Tod bestraft werden. Jeder soll nur für seine eigene Schuld sterben. Wieder so ein Widerspruch. Wie ist dieser Vers 7 dann zu verstehen? Eine andere Bibelstelle, die steht in Jeremia 32, da heißt es, Tausenden kommst du voller Güte entgegen. Dennoch lässt du auch Kinder und Enkel für die Schuld ihrer Eltern büßen. Und du gibst jedem, was er wegen seines Tuns und wegen seiner Taten verdient hat. Irgendwie scheint es beides zuzutreffen. Es wirkt so, als gibt es Schuld und Sünde, die solche Auswirkungen hat, dass trotz der Eigenverantwortung eines jeden Menschen sie auch auf die nächste Generation, auf nächste Generationen übergehen kann. Theologen haben sich irgendwann aufgrund dieser Bibelstellen, haben irgendwann diesen Begriff Generationenfluch geprägt. Ein Generationenfluch ist eine Sünde, die nicht bei dir aufhört, sondern auf die Generationen nach dir übergehen kann. Das Wichtige und das Erleichternde ist, was auch diese Jeremia-Stelle deutlich machen möchte, solche Generationenflüche, die hängen immer mit deiner Eigenverantwortung zusammen und können somit in jeder Generation gebrochen werden. John Maycomer, den ich viel gelesen habe, auch in der Predigtserie und der Vorbereitung, der zeigt in seinem Buch über den Namen Gottes hier drei verschiedene Deutungsebenen auf, die ja im Anblick dieses Verses sichtbar werden können. Die erste Ebene ist, die Schuld der Eltern hat Folgen für die Zukunft der Kinder. Das ist wohl die offensichtlichste Deutung, von der wir alle wissen, dass sie stimmt. Wenn Eltern sich scheiden lassen, dann leiden am meisten die Kinder drunter. Kinder stehen oftmals in der unbarmherzigen Entscheidung, sich für einen Elternteil entscheiden zu müssen. Eine Entscheidung, die viel zu groß ist für ein Kind, gerade wenn es noch nicht mal volljährig ist und die eigentlich keinem Kind zugemutet werden sollte. Weil ein Kind immer beide braucht. Beide Elternteile, ein Kind braucht Vater, ein Kind braucht Mutter. Und natürlich gibt es Umstände, die eine Scheidung unvermeidbar machen. Aber dennoch sind es die Kinder, die am meisten darunter leiden. Es führt sogar oft so weit, dass Kinder ernsthaft denken, dass sie Schuld an der Scheidung ihrer Eltern haben, obwohl nichts ferner liegen könnte. Es zeigt viel mehr auf, dieser Vers, der zeigt viel mehr auf, welche Verantwortung bei den Eltern liegt. Ein Paar egal ob es verheiratet ist oder nicht, das sich entschließt, Sex zu haben. Ein Paar, das eine Familie gründen möchte, hat eine ungeheure Verantwortung. Eine Verantwortung, die sich über den Rest des eigenen Lebens hinweg erschließt. Und dieser Verantwortung muss sich jeder bewusst sein. Ich trage Verantwortung für das, was ich tue, wenn ich Familie gründe. Sex ist nicht nur Spaß. Es ist auch, ist ein wichtiger Punkt von Sex, aber nicht nur. Und nicht umsonst gibt es dieses göttliche Prinzip der Ehe, wo Mann und Frau sich vor Gott und vor Menschen einander in Liebe in diesen Bundes, in diesen Treuebund begeben. Die Verantwortung, die mit Familie gründen einhergeht, die braucht solch einen göttlichen Schutz. Die braucht solch einen göttlichen Segen wie die Ehe. Oder was passiert mit Kindern, wenn beide Elternteile Drogen nehmen und von der Polizei erwischt werden? Die Eltern könnten vielleicht im Gefängnis landen und für die Kinder geht es ins Kinderheim oder zu einer Pflegefamilie. Diese Kinder erleben automatisch einen schwerwiegenden Bindungsverlust. Egal wie gut man sich in Zukunft um diese Kinder kümmern wird, sie werden ihr Leben lang mit den Fehlern der Eltern klarkommen müssen. Das ist die eine Ebene, diese erste Ebene, die hier angesprochen wird. In seinem Wesen offenbart Jahwe einen tiefen Schmerz, der durch Sünde hervorgerufen wird. Und dem wir uns klar werden müssen, den wir nicht ignorieren dürfen, weil Sünde betrifft dich und mich. Sünde ist das Hauptproblem der Menschheit. Und die zweite Ebene ist, Sünde ist erblich. Sünde ist wie deine DNA, wie deine Augenfarbe oder deine Hautfarbe, wie eine spezielle Macke, eine spezielle Persönlichkeit von dir. Sie wird von Generation zu Generation weitergegeben. Oftmals ist das sehr sichtbar, wie die Sünde von einer Generation auch die Sünde der nächsten und der nächsten und der nächsten Generation wird. Ich kenne meinen Bekanntenkreis, eine Familie, wo über Generationen hinweg psychische Erkrankungen sichtbar sind, wo Menschen sich selbst das Leben genommen haben. Ja, was ist denn das? Ist das zufällig? Ah ja, den hat es erwischt und den hat es erwischt. Nein, da wird etwas weitergegeben. Als unsere Kinder zur Welt gekommen sind, so im Krankenhaus, so in den ersten Lebenstagen von unseren beiden Kindern, ist mir das so richtig bewusst geworden, war, unsere Kinder, die können ja gar nichts, wenn sie zur Welt kommen. Die sind irgendwie so, die sind vollständig auf uns angewiesen. Die sind darauf angewiesen, dass wir ihnen so vieles beibringen. Aber sie sind keineswegs nur ein leeres Blatt Papier, weil wir alle kommen auf diese Welt und schleppen von Anfang an teilweise sogar schwere Ladungen von Familienballast mit uns herum. Auch wenn wir das nicht gerne hören wollen, so sind diese Sprüche, tragen diese Sprüche oft sehr viel Wahres in sich. Ganz der Vater, ganz die Mutter. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Vielleicht wehren wir uns verzweifelt dagegen, so zu sein wie unsere Eltern oder wie unsere Großeltern. Und sind dann umso bestürzter, dass genau die gleichen dysfunktionalen Muster auch bei uns auf einmal auftauchen. In 2. Mose 34 wird sichtbar, wie Jahwes Wesen mit dieser Art von Sünde umgehen möchte. Und das ist die dritte Ebene, die ich euch mit hineinnehmen möchte von John Malcoma. Jahwe bestraft die Sünde in jeder Generation so lange, bis sie völlig verschwunden ist. Nicht er tötet den Menschen, sondern er bestraft die Sünde. Und das mag auf den ersten Blick hart klingen. Dass Sünde erblich ist, das ist tatsächlich unfair. Das ist grausam, es ist erbarmungslos. Aber es ist nun mal auch ein Wesen, das in der Sünde liegt, die immer auf Zerstörung im Leben aus ist. Sünde will dich nicht schonen, Sünde will dich am Boden kriechen sehen. Und Gott begegnet dieser erblichen Sünde wie jeder anderen Sünde auch. Nur weil Gott deine Eltern für ihre Sünde bereits vielleicht bestraft hat, bist du mit der gleichen Sünde nicht aus dem Schneider raus. Oder hast eine Rechtfertigung dafür, diese Sünde zu praktizieren, diese Sünde zu leben. Und ich möchte nochmal klarstellen, mit Sünde meine ich nicht moralisches Fehlverhalten. Sünde geht viel weiter darüber hinaus, als einfach nur zu sagen, hey, du bist ein Arsch, du bist ein Idiot, ich hasse dich oder jemanden zu vermöbeln. Sünde ist viel, viel mehr als das. Und Gott wird dich genauso bestrafen aufgrund deiner Sünde wie deine Eltern und deine Großeltern, weil sein Endziel ist eine Welt ohne das Böse. Die Hoffnung der Ewigkeit ist es, dass es nichts und niemand mehr geben wird, der sich dem rettenden Weg von Jesus Christus feindlich gegenüberstellt. Das ist die Hoffnung der Welt. Und deswegen lässt er auch nicht davon ab, bis dein Familienzweig von dieser Sünde vollkommen befreit sein wird. Jahwe sucht Schuld heim über Generationen hinweg. Nicht, weil er ein rachsüchtiger Gott ist, sondern weil er sich nach Heilung und Erneuerung sehnt. Würde diese Schuld nicht heimgesucht werden, dann müssten wir sie ewig mit uns herumschleppen und könnten niemals heil werden. Wenn du mit diesem Wesen Jahwes zu kämpfen hast, dann verstehe ich das. Aber so ist Jahwe nun einmal. Doch es gibt auch hier eine Wendung, die aufzeigt, wie unglaublich stark und wunderschön sein Wesen ist. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Und der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Stell dir diesen Vers mal wie eine Waage vor. So wie eine Waage, wie wir sie vom Gericht kennen, mit diesen Waagschalen. In der einen Waagschale liegt Jahwes Erbarmen. Und in der anderen Waagschale liegt Jahwes Gerechtigkeit. Und beides ist hier völlig unausgeglichen. Jahwes Erbarmen wiegt immer schwerer als seine Gerechtigkeit. Und Jakobus, der bringt das richtig gut auf den Punkt, indem er schreibt in Jakobus 2, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Jahwe ist gerecht. Und das sind gute Neuigkeiten. Weil wir deshalb auf ein besseres Morgen hoffen dürfen. Aber er vergibt auch gern. Und er kann gar nicht anders, als uns sein Erbarmen zu zeigen. John Malcomer, der schreibt dazu, wenn Jahwes Gerechtigkeit und sein Erbarmen zusammenstoßen, wenn sie im Widerstreit stehen, aufeinander einprallen und sich die Köpfe einschlagen, dann gewinnt das Erbarmen jedes Mal. Wieso bin ich davon überzeugt? Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und nach 2 Tagen vom Tod wieder auferstanden ist. Das Kreuz ist die Lösung für das uralte Dilemma von Gottes Erbarmen und seiner Gerechtigkeit. In 4. Mose 14, da gibt es eine Situation, wo Gottes Geduld für sein Volk an seine Grenzen stößt. Zumindest scheint es so. Israel will seinem Gott einfach nicht vertrauen. Sie trauen ihm nicht zu, dass er sie in ein verheißenes Land bringen möchte, das von Milch und Honig überfließt. Also beschließt Gott, sein Volk, auch weil es widerspenstig ist, weil es sich gegen ihn wendet, weil es andere Götzen haben will als ihn, also beschließt Gott, sein Volk auszulöschen und mit Mose neu anzufangen. Doch wie reagiert Mose darauf, als Gott das ihm sagt? Er sagt, und so möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst. Wann hat er das gesprochen? Als du sprachst, der Herr Jahwe ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Der die Schuld der Väter heimsucht, 4. Mose, nicht 2. Mose, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade. So wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Und Jahwe antwortet Mose kurz und knapp darauf, ich werde ihnen vergeben, wie du gebeten hast. Wenn es um Jahwes Erbarmen geht, dann brauchen wir bei Gott keine Überzeugungskünste zu leisten. Es genügt einzig und allein, sich auf sein Wesen zu berufen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig. Ich weiß, ich lese diesen Vers immer wieder vor. Warum? Weil ich will, dass er auch bei euch in Fleisch und Blut übergeht. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an der dritten und vierten Generation. Eine Selbstoffenbarung unseres Gottes, die ich in meinem Leben nicht missen möchte, die ich auswendig gelernt habe, die ich liebe, im Gebet zu sprechen, im Lobpreis auszusprechen. Und ich habe versucht, euch mit drei Predigten mit reinzunehmen in dieses göttliche Wesen. Vielleicht hast du eine dieser Predigten gehört, vielleicht hast du zwei oder auch sogar alle drei Predigten miterlebt. Da möchte ich dich fragen, unabhängig von mir als Person, hier geht es nicht um mich, was löst dieses Wesen Jahwes in dir aus? Was löst es in deinem Herzen aus? Was verändert sich in deinem Herzen, wenn du weißt, wer Gott auch für dich persönlich sein möchte? Was hat es mit dieser Vase auf sich? Diese Vase, die ist wie mein Herz. Und mein Wunsch ist es, dass diese Wesenszüge Gottes tief in meinem Herzen verankert sind. Doch was passiert, wenn in meinem Leben so viel Trouble ist? Wenn Gott in meinem Leben einfach kaum keinen Raum hat, weil es gibt Arbeit, es gibt so viele Menschen, die immer was von mir wollen, Termine über Termine, die sich häufen. Ich habe einfach gar keine Zeit für Gott. Social Media. Ich lasse mich von so vielen Dingen in meinem Leben ablenken. Und ich realisiere, ich komme vielleicht irgendwann an diesen Punkt, okay, bin ich eigentlich noch in diesem Wesen Gottes verankert oder nicht? Ist das nur fromme Parade? Bin ich so ein Sonntagschrist, eher so ein Heuchler? Wenn mein Leben voll ist, mit Familie, mit Arbeit, mit Beziehungen, mit Sport, mit Hobby, mit was auch immer, wie viel Zeit bleibt mir für das Wesen Gottes? Und wenn schwierige Situationen in meinem Leben kommen werden, wenn Wellen toben werden, dann zeigt sich, was in meinem Herzen tief verankert ist. Es zeigt sich, ob es das Wesen Gottes ist oder es zeigt sich, ob dieses Wesen Gottes nur oberflächlich ist. Wenn wir uns vom Wesen Gottes füllen lassen, Tag für Tag, und deswegen wiederhole ich den Vers und ich kann gar nicht aufhören damit, diesen Vers in den letzten drei Predigten immer wieder zu wiederholen, weil ich mir wünsche, dass das Wesen Gottes für uns Gewohnheit wird. Ich kann euch viel darüber sagen, was ihr jetzt im Alltag tun könnt, damit Gottes Wesen für euch greifbarer wird, praktischer wird. Aber tatsächlich geht es nur im Kern um diese eine Gewohnheit, dass ich mir Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Treue, dass ich mir sein Wesen immer wieder aufs Neue bewusst mache. Im Umgang mit Beziehungen, auch dann, wenn Menschen es alles andere als gut mit mir meinen, wie gehe ich dann mit ihnen um? Wenn meine Kinder mich stressen, bin ich dann gnädig, barmherzig? Raste ich dann aus? Gehe schnell zum Zorn? Wenn der Arbeitskollege mich stresst, mein Partner, hier in der Gemeinde Konflikte entstehen, wie wollen wir miteinander umgehen? Unabhängig von unterschiedlichen Meinungen. An dem Wesen Gottes, was in unseren Herzen aufgehen soll, was in unserem Herzen fest verankert sein soll, wird sichtbar werden, ob wir seine Jünger sind oder nicht. An der Liebe, miteinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Tatsächlich dreht sich im Leben eines Christen, der Jesus angenommen hat, sich alles nur noch um diese eine Frage. Soll das Wesen Jahwes, das Wesen von Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott ist, soll dieses Wesen auch zu meinem werden oder nicht? Sein Wesen der Gnade, der Barmherzigkeit, der Geduld, der Treue, der Vergebung, der Gerechtigkeit. Trage ich dieses Wesen tief in meinem Herzen oder eher oberflächlich? Wovon das Herz voll ist, davon quillt der Mund über. Das ist kein Vorwurf, es ist eine logische Folge. Und allein im dritten Buch Mose, da finden wir 5-mal die gleiche Aussage. Eine Aufforderung, die Petrus auch in seinem ersten Brief im Neuen Testament wieder aufgreift. Hier nochmal dieses Bild, was das verdeutlichen soll. Und in 3. Mose 19, Vers 2, da lesen wir, ihr sollt heilig sein, denn ich, Jahwe, euer Gott, bin heilig. Gottes Wunsch ist es, dass sein Wesen zu meinem Wesen wird. Dass ich mein Herz öffne für sein Wesen, dass es tief verankert ist und unerschütterlich ist, auch wenn Menschen begegnen, die es böse mit mir meinen. Wenn Menschen mir begegnen, dann soll ich immer ein Spiegel Gottes sein. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für uns, auch mit dieser Predigtserie. Und ich möchte uns dazu einladen, diesen Wunsch, alle, die diesen Wunsch im Herzen verspüren, möchte ich einladen, dass ihr jetzt hier an der Stelle aufstehen dürft und ich euch im Namen Jahwes segnen werde, dass sein Wesen uns immer mehr erfüllt. Ich segne euch im Namen Jahwes. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade vergibt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber niemals ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in die dritte und vierte Generation. Jahwe, ich bete, dass dein Wesen uns erfüllt, dass wir voll werden von dir und dass wir schaffen im Leben auf Dinge, die uns falsche Sehnsüchte versprechen, dass wir diese lossagen, dass wir uns entsagen, dass wir sie an den rechtmäßigen Platz rücken. Ich bete, dass wir voll werden von deinem Geist, dass wir übersprudeln und dass die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Seid gesegnet im Namen unseres Gottes, Jahwe. Amen. Wir singen jetzt ein Lied.